Ausgabe 70 des Science Busters Podcasts und heute gibt's quasi Prokofiev-Wissenschaft, Peter und die Ruth.
Ja, hoffentlich Ruth und Peter.
Naja, und hoffentlich ohne verschluckte Ente, ja.
Willkommen zur 70. Ausgabe des Science Busters Podcasts. Mein Name ist nach wie vor und schon vor der ersten Ausgabe gewesen Martin Puntigam und heute mir gegenüber im Podcast wieder mal Peter Weinberger, anorganischer Chemiker. Hallo.
Hallo.
Und zum ersten Mal endlich Ruth Berner-Grünberger, Professorin für Biochemie an der TU Wien und der MedUni Graz. Hallo.
Hallo.
Beide seid ihr von der TU Wien, die gemeinsam mit der Uni Graz die Produktion des Podcasts seit jeher unterstützt. Das letzte Mal in Ausgabe 69 haben Florian Freistetter und ich gesprochen über Eris, aber nicht die Corona-Variante und was in der kalten Jahreszeit zu erwarten ist von Eris, sondern über Eris, für die es nur kalte Jahreszeiten gibt, nämlich Eris, den Asteroid. Wann und wie er entdeckt worden ist, warum er kein Planet geworden ist und ob er diesen Karriereschritt vielleicht noch vor sich hat. In dieser Ausgabe, in der wir endlich zusammengefunden haben und warum endlich, das werde ich dann später auflösen, reden wir über gemeinsame universitäre Aktivitäten tags und nachts, Bioanalytik, Allergien und wie man Enzymen auf die Spur kommt und am Ende, je nachdem wie viel Zeit noch ist, über Technologieoffenheit und E-Fuels. Endlich einander gegenüber sitzen, deshalb, weil wir hätten einander ja kennenlernen sollen im März, wie wir am To the Sky unsere Live-Podcasts aufgenommen haben und aufgeführt haben, die als Ausgabe 53 und 54 zu hören sind, aber da ist dir, Ruth, ja quasi das eigene Forschungsgebiet in die Quere gekommen.
Ja, ich war einfach furchtbar verkühlt und hatte eigentlich keine Stimme. War dazu also nicht fähig.
Und aus Freundlichkeit bist du nicht gekommen und hast die anderen auch noch infiziert. Du arbeitest am Institut für chemische Technologien und Analytik in der Forschungsgruppe Bioanalytikerin, bist habilitiert für Biochemie, hast eine Professur für multimodale analytische Chemie und jetzt kommt's. Auf der Website der TU steht Expertise Biochemie, Molekularbiologie, Zellbiologie, Bioanalytik. Das geht noch einigermaßen. Dann Massenspektronomie, da muss man schon nachdenken, was das sein kann.
Massenspektrometrie.
Massenspektrometrie, ja. Da kommt schon, dass man es nicht einmal automatisch vervollständigt, weil man es so selten verwendet, das Wort. Dann Proteomik. Klingt ein bisschen wie ein Joghurt. Und da kommt dann noch die Metabolomik. Das habe ich noch nie gehört gehabt vorher. Lipidstoffwechsel, Krebsstoffwechsel und Enzyme, das ist deine Expertise. Beim Peter ist es einfacher, er ist anorganischer Chemiker, das kennt man noch aus der Schule, aber was sind diese vielen Dinge und Expertisen, die du quasi im Bauchladen vor dir herführst?
Naja, das Leben ist halt komplizierter als die Anorganik, gell, Peter?
Und da führen wir mehr Auswahl mit den Elementen.
Ja, deswegen heißt die Professur auch multimodal. Ne? Im Endeffekt wurde damals sozusagen die eierlegende Wollmilchsau gesucht, mhm. wie man an diesen vielen Expertisen sieht. Es ist halt so, dass die Chemie des Lebens im Endeffekt analysiert werden soll. Mhm. Und die Chemie des Lebens ist sehr komplex, weil das Leben sehr komplex ist. Und dass die Bausteine, die wir analysieren, sind sozusagen die Bausteine des Lebens. Und diese Biomoleküle sind sehr divers und deswegen braucht es unterschiedlichste Methoden, Technologien, um die zu analysieren. Und sie müssen auch sehr allumfassend sein, deswegen Omik.
Aha, also ist es auch günstig, wenn man humanistisch ausgebildet ist und noch ein bisschen altgriechischen Hintergrund hat. Bevor wir uns da ins Detail drum kümmern, weil das Leben so kompliziert ist, hört man immer wieder, dass so Ernährungstipps, die ja wahnsinniger Geschäftszweig sind, eigentlich nicht viel weiter reichen können, außer man soll keine giftigen Sachen essen, nicht zu viel und der Rest ist individuell. Stimmt das aus Sicht der Biochemikerin?
Ja, und was ein wahres Wort ist, die Dosis macht das Gift. Also ganz egal, worauf man sich fokussiert, man sollte nicht zu viel davon essen.
Das heißt, so Fachbücher, so Ratgeberbücher, wo drinnen steht, was die Menschen essen sollen, wovon sie sich ernähren sollen, das sind so grobe Richtwerte, aber dann muss man sie im Einzelnen nachtaxieren oder das ist überhaupt Quatsch?
So, Das ist eine sehr diffizile Frage. Natürlich gibt es Dinge, die gesünder sind als andere Dinge. Mhm. Nicht? Also wenn man sich nur von McDonald's ernährt, ist es klar, dass man Mangelerscheinungen haben wird.
Mhm. Wenn man beim Edel Wiener DK herumsteht, gibt es auch Mangelerscheinungen anderer Art.
Klar, und wenn man zu viel Alkohol zu sich nimmt, dann wird man garantiert eine Fettleber kriegen, aber ja.
Ja, aber das habe ich eh gemeint. Also Giftstoffe sollte man halt meiden, das kann man über den Kamm scheren. Aber ansonsten, was für den einen oder die andere gut ist und hilft beim gesund bleiben, abnehmen, in Form kommen, was auch immer für diätische Ratschläge gibt, das ist bei anderen wirkungslos oder sogar kontraproduktiv. Oder so weit kann man nicht gehen?
Ja, tue ich mir jetzt wirklich schwer mit der Antwort, weil es tatsächlich sehr komplex ist. Natürlich gibt es individuelle Unterschiede im Stoffwechsel, aber es gibt natürlich auch grobe Richtlinien. Es gibt sowas wie mehr oder weniger an Nährstoffen, die man, also bessere und schlechtere Verbrenner sozusagen, langsamere oder schnellere Verdauung. Das ist individuell, aber die im Endeffekt bin ich halt ein Verfechter, ganz ehrlich, einer ausgewogenen Ernährung. Das heißt, von allen nicht zu viel,
aber ausreichend,
ja.
Und gut genug. Das ist natürlich alles eine Übersichtsfrage, letztlich, die ein bisschen an dem vorbeigeht, was du tatsächlich beruflich machst. Da geht's ja extrem ins Detail. Bei all diesen Dingen, die ich da aufgezählt habe und falsch ausgesprochen habe zum Teil, wie bist du dazu gekommen? Das war ja wahrscheinlich nicht deine große Sehnsucht, Metabolomikerin zu werden.
Na, das Wort kannte ich damals auch noch nicht, als es um die Berufswahl ging.
Was bedeutet denn das Wort eigentlich?
Metabolomik bedeutet, kommt vom Metabolismus, das ist der Stoffwechsel. Das ist die Erforschung der Metabolite und des Stoffwechsels, also wie sich die Metabolite sind, also zum Beispiel, wenn die Nährstoffe abgebaut werden und dann zu körpereigenen Stoffen aufgebaut werden, diese Biomoleküle nennt man Metabolite. Mhm. Also die Stoffwechselprodukte sozusagen.
Das hast du aber als kleine Ruth, die in die Volksschule gekommen ist, alles noch nicht gewusst.
Natürlich nicht.
Dann warst du wahrscheinlich auch im Gymnasium, hast maturiert und dann war die große Frage, wohin soll es weitergehen? Du warst ja der Verpflichtung zum Wehrdienst und zum Zivildienst entbunden.
Gott sei Dank, ja.
Kraft deines Chromosomensatzes. Also ist es gleich auf die Uni gegangen oder zuerst noch was anderes?
Nein, es ist tatsächlich gleich auf die Uni gegangen. Ich wusste aber auch zumindest ein paar Monate vorher noch nicht, was ich studieren werde. Also ich habe mir damals...
Also zwischen Proteomik und Metabolomik warst du noch unentschieden, oder?
Naja, das, was ich eigentlich studiert habe, daher kennen der Peter und ich uns ja, ist ja die Chemie. Ne? Mhm. Selbst die Chemie war eigentlich nicht klar, weil ich habe mir noch überlegt, Chemie, Physik, Mathematik, Bauingenieur sogar, kurzzeitig, weil mein Vater nämlich Bauingenieur ist. Und
da wolltest du die Firma übernehmen?
Da wollte ich natürlich die Firma übernehmen, aber mein Vater hat dann gemeint, das ist zu hart für eine Frau nicht. Also da ist mir der Chromosomensatz sozusagen in die Quere gekommen. Aber...
Und das hast du ihm geglaubt oder hat recht gehabt?
Das habe ich ihm natürlich nicht geglaubt, weil ich weiß, dass ich inzwischen einen viel härteren Job habe. Aber, aber es hat mich nochmal zum Nachdenken gebracht, was ich eigentlich will. Mhm. Und das, was ich eigentlich wollte, war im Endeffekt mir die Chemie des Lebens näher führen. Und dadurch bin ich über die Chemie zur Biochemie und letztendlich jetzt zur Bioanalytik.
Aber die Naturwissenschaften waren zwar vielleicht die größte Neigungsgruppe, aber es hätte ja ganz was anderes auch werden können. Du wolltest, glaube ich, auch schreiben oder hast sogar geschrieben, oder?
Naja, ich wollte tatsächlich Autorin werden, ja. Also ist noch immer ein Traum. Also ich glaube, in meiner Pension werde ich dann Science-Fiction-Bücher schreiben. Mhm. Vielleicht Hard Science-Fiction, also tatsächlich mit Scientific Facts. Wird mir viel Spaß machen. Das ist es dann nicht geworden, weil ich hatte da eine Beratung, kann mich erinnern, beim AMS. Mhm. Und die haben gemeint, naja, ich sollte nicht was Brotloses nehmen, wie Science-Fiction-Autorin oder Künstler, sondern lieber was Echtes lernen. Deswegen bin ich dann Wissenschaftlerin geworden.
Echt?
Was
ja, ich meine, du bist ja...
was ja auch kein brotloser Job ist.
Du bist ja ungefähr mein Jahrgang. Ich bin jetzt noch nicht extrem ermutigt, aber überhaupt nicht mehr entmutigt worden, Kabarettist zu werden. Und die hat mir aber noch gesagt, als Mädchen, wenn du nicht Friseurin werden möchtest, mach wenigstens was Ordentliches.
Mir ist tatsächlich gesagt worden, also wenn ich es mir aussuchen kann, sollte ich auf die Technik gehen. Ja. Mhm. Weil da habe ich wenigstens nachher einen fixen Job. Ich habe dann so einen Eignungstest gemacht beim AMS, der leider auch ein Fiasko war, weil ich war immer in allem gleich gut oder gleich schlecht, in nichts herausstechend gut im Vergleich zu anderen Dingen. Und dadurch ist natürlich auch die Empfehlung gewesen, sie können eh alles machen, also machen sie wenigstens was, womit sie dann auch Geld verdienen können.
Und das war für die Ansporn genug, weil man soll ja eine gewisse Erfüllung in der Arbeit haben, wenn man nicht sein Glück in Hobbys finden muss. Das hat dich soweit interessiert, dass dich das nicht abgeschreckt hat, dass du nur gesagt hast, da habe ich dann später einen Job, sondern das mache ich auch gern.
Ich muss jetzt dazu sagen, dass das nicht der Hauptgrund war. Ja. Also das war die Empfehlung vom AMS, aber ich war schon immer sehr forschungsaffin. Also ich habe mich schon sehr früh, also ich kann mich erinnern, mit 12 Jahren zum Beispiel im Physikunterricht, glaube ich, ein Referat gehalten über Quarks, wo mich alle angeschaut haben, auch die Physiklehrerin, was ich da eigentlich meine. Also ich habe...
Spricht aber eher, das ist schon für dich auch, aber weniger für die Physiklehrerin.
Naja, vielleicht ist es ungewöhnlich, dass ein Kind mit so einem Thema daherkommt.
Ja, aber ich meine, die Quarks sind, wann sind die postuliert worden? In den 50er Jahren?
Ja.
Ja, also das schon noch bevor wir beide auf die Welt gekommen sind, hat man in der Wissenschaftswelt schon gewusst, dass das eine Idee ist.
Das schon, ja. Meine Klassenkollegen haben gedacht, es geht um Frösche. Also.
Ja, immerhin, in Deutschland hätten sie gedacht, es geht um Topfenaufstrich. Ja. Und daher kommt es ja offensichtlich auch. Also, ich glaube, Quarks ist ja irgend so eine Finnegan's Wake-Benennung, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
Das weiß ich leider nicht.
Ich leider auch nicht mehr, weil das ist schon länger her, dass ich 12 war und das Referat gehalten habe.
Ja. Und du hast es aber verstanden, worum es da geht mit 12 Jahren schon, was Quarks sind. Diese gibt ja diese Strange und diese Farben und so weiter. Das ist ja alles nicht so einfach in Wirklichkeit.
Naja, ich habe es ja oberflächlich, glaube ich, erklärt. wie soll ich sagen, allgemein wissenschaftstauglich. Nicht? Also ich war ja Abonnentin vom Spektrum der Wissenschaft, da habe ich dann immer meine Themen rausgeholt. Auch, ja.
Aber das war der Plan schon damals, was über ein Thema zu sprechen, wo sich niemand auskennt und dann kann man eigentlich sehr oberflächlich bleiben. Weil
das habe ich beinahe durchzogen, ja. Naja. Ja, und dann habe ich mich, das war auch die Zeit der Gene, würde ich sagen. Also und über die fand ich unglaublich spannend, dass es sozusagen einen Bauplan des Lebens gibt und wie das dann passiert.
Die Zeit der Gene, wann jetzt nur für die Zuhörerschaft das einzuordnen, wann war die Zeit der Gene?
Naja, die wann war das? In den 90er Jahren. Mhm. Ne? Also studiert habe ich dann Chemie, weil ich unbedingt in die Biochemie wollte. Und der zweite Abschnitt war dann Biochemie. Mhm. Und da gehört eben auch die Genetik dazu und die Molekularbiologie.
Aber warum hast du nicht Molekularbiologie gemacht? Und dann halt.
Also in Graz hat man das so nicht studieren können damals. Also das war tatsächlich ein Teil der Chemie.
Und du wolltest aber in Graz bleiben. Also so groß war die Liebe zur Genetik nicht, dass du deshalb den Ort gewechselt hättest.
Naja, das
Oder war es einfach günstiger, zu Hause zu wohnen und Eltern waren eh nett?
Das war günstiger und meine Eltern waren sehr nett. Ja.
Gute Kombination.
Nein, das hätte erfordert, für Humangenetik hätte ich nach Wien gehen müssen zum Beispiel. Ja.
Was du ja dann später beruflich gemacht hast. Aber das war noch ein langer Weg. Jetzt hast du das in Graz zu studieren begonnen, auf der Technik in Graz?
Auf der TU, ja. Mhm. Also technische Chemie. Das heißt, der erste Abschnitt war natürlich extrem technisch und sehr anorganisch und technologisch.
Hast du was Gescheites gelernt, ne?
Habe ich die beste Grundlage sozusagen, hatte Chemie. Und dann halt sozusagen das Leichtere, ne? Aber das kann ich mir von den anorganischen Kollegen immer anhören, dass ich mich ja nur mehr um 4 Elemente oder 5 kümmere und nicht um das ganze Periodensystem.
Das ist der Standardwitz, wenn man sie so trifft auf Konferenzen zwischen anorganischen und organischen Fachkräften.
Ich weiß nicht, Peter, vielleicht kannst du dazu Stellung
nehmen. Erzählt immer wieder.
So wie die Physiker, glaube ich, alle standardmäßig sagen, Chemie ist nur Elektronenphysik oder Physik?
Nein, Chemie ist die Physik der Elektronenhülle. Also guter Physiker ist kein Fehler zu sein. Ja.
Na klar.
Und wenn du das anorganische Chemie am Anfang sagst, wenn das die harte Chemie quasi ist, jetzt warst du überall gut in der Schule, das hast du dann schon so beherrscht oder das hast du, wie so viele erzählen, auf der Uni eigentlich das Fach neu lernen müssen?
Komplett. Also ich bin ja auch ein neusprachiges Gymnasium gegangen, das heißt, ich hatte Latein und Französisch und jede Menge Englisch, was gut ist, das brauche ich noch immer nicht. Aber von Mathematik, Physik, Chemie relativ wenig natürlich im Vergleich zu Kollegen, die zum Beispiel von der HTL Chemie kommen sind. Das heißt, bei mir war eigentlich immer schon im ersten Semester noch mitten in der ersten Vorlesungsstunde aus vom Wissensstand. Ja. Ich kann mich noch erinnern an meine erste Mathematik für Chemiker Vorlesung. Der hat beinhart den gesamten Mittelschulstoff in einer Stunde durchgezogen und ihr mich dann gefragt, was jetzt noch kommen soll. Nicht? Also ich bin dann fassungslos dort gesessen, wie man 8 Jahre Schulstoff in einer Stunde durchgehen kann. Also ja, na, das war schon ein Kulturschock. Ja.
Erstaunlich, dass du dich erinnern kannst, was in 8 Jahren Gymnasium in Mathematik überhaupt stattgefunden hat. Also daran wäre ich ja schon gescheitert.
Aber mir ist ähnlich gegangen, weil der Kollege Dorninger hat damals gleich in der ersten Mathematik für Chemiker Vorlesung radioaktive Zerfallschreiben berechnet. Ne? Da haben wir auch mit den Ohren geschlackert. Ja.
Wie war denn die Unterstützung im Jahrgang? Weil technische Chemie an der TU Graz in den 90er Jahren wird ja wahrscheinlich noch immer männlich dominiert gewesen sein, oder?
Gar nicht. Wir waren tatsächlich zur Hälfte Mädels. Also in Architektur und Chemie waren wir ausgeglichen.
Und das ist ja so geblieben?
Das ist so geblieben. Also die Studienanfänger sind auch in Wien durchgehend, würde ich sagen, zur Hälfte weiblich. Ja, gut zur Hälfte. Wenn nicht sogar ein bisschen mehr.
Nach dieser halben ersten Vorlesung hast du dich nicht entmutigen lassen, was du gedacht hast, jetzt kenne ich mich nicht mehr aus, ist blöd, jetzt muss ich alles lernen, die rund um mich schauen nicht so ratlos aus oder haben die noch ratloser ausgeschaut?
Naja, ich habe mich natürlich mit auch ratlos dreinblickenden Kollegen zusammengerottet und das Studium hat mir extrem viel Spaß gemacht, weil es ist ein sehr praktisches Studium. Wir waren am Anfang 150 Leute, ich glaube nach einem Jahr waren wir nur mal 70. Also es ist dann sehr familiär zugegangen. Bei uns war damals die Hürde Stöchiometrie, also da ist die Hälfte ausgesiebt worden, das ist chemisch rechnen. Das heißt, alle Kollegen, die auch von sprachlichen Zweigen gekommen sind, habe ich dann nicht mehr gesehen.
Also die haben das Wort vielleicht noch herleiten können, ja, aber das Rechnen nicht mehr beherrscht.
Ja, das war auch sehr komplex.
Ja, ja, wobei das ja hauptsächlich Schlussrechnen ist, ne?
Naja, nicht wirklich, wenn du dann
Na gut, die Logarithmen müsste man halt auch noch kennen.
Ja, oder am Buffer mit drei verschiedenen.
Dann wird's lustig, ja.
Das klingt jetzt alles sehr gönnerisch für Leute, die noch in der Schule sind und den Podcast zufällig hören und sie gerade mit irgendwelchen Wahrscheinlichkeiten und Zinsrechnungen und Ableitungen plagen. Aber das ist ja oft auch die gute Mitteilung vom Florian Freistetter, der in Mathematik so geht so gut war in der Schule, dass er sagt, er hat das zwar alles neu lernen müssen, es war irrsinnig anstrengend, aber dadurch ist er erst draufgekommen, wie faszinierend und interessant Mathematik sein kann und ist im Vergleich zu dem, was man in der Schule lernt. Das heißt, da soll man sich nicht entmutigen lassen, wenn man mit der Mathematik in der Schule gerade keine Freude hat.
Na, auf keinen Fall, weil auf einmal bedeutet sie was, nicht, weil sie direkt in die Anwendung geht. Also die Mathematik ist ein ganz wichtiger Teil in den Naturwissenschaften und man braucht sie, um chemische Reaktionen im Endeffekt zu beschreiben. Stoffumwandlungen natürlich.
Ja. Absolut, also mir ging es ähnlich, ich war auch nicht wahnsinnig gut, also in der Schule leidlich gut mit 2, ja. Aber dann auf der Uni, das war ein herbes Erwachen, ja, muss ich gestehen, harte Arbeit, aber es hat sich gelohnt und ist unglaublich spannend.
Ich kann mich noch erinnern, wie erstaunt ich war, dass es einen negativen dekadischen Logarithmus gibt, wenn man den pH-Wert beschreiben will. Es war für mich ein Zungenbrecher und ich habe auch nicht mehr gewusst, was ein Logarithmus ist, also so gut war ich mathematisch vorgebildet.
Weil das ist ja das, was man eigentlich nicht gesagt bekommt, wenn man gerade sie anschickt zu maturieren, dass nicht alle, aber sehr viele Studien wirklich sehr, sehr aufwendig und schwer sind, vor allem im Anlaufen, bis man dann einmal die Grundlagen sie geschaffen hat und dann das Studium eigentlich beginnen kann zu genießen.
Ja, man muss, also kann man als Nachteil oder Vorteil sehen, das ist aber unser Bildungssystem und im Nachhinein gesehen bin ich sehr froh, dass ich so eine breite naturwissenschaftliche Ausbildung gehabt habe, weil ich das schon merke in meiner täglichen Arbeit, in der Forschungsarbeit, dass es wichtig ist, einen sehr breiten Zugang zu haben und nicht nur von Anfang an, weil ich war ja zum Beispiel für meine Masterarbeit, also damals noch Diplomarbeit, in Australien, in Melbourne und dort wurde zum Beispiel tatsächlich nur Molekularbiologie oder Biochemie studiert. Also ein Fach, was bei uns sozusagen ein Fach unter den vielen Fächern ist, der gesamten Chemie, war dort das gesamte Studium. Ja. Also die sind viel spezialisierter. Das ist im anglikanischen Raum generell so, dass sie spezialisierter ausgebildet werden. Ja.
Das heißt, man muss sich am Beginn des Studiums dafür mehr anstrengen, aber dafür hat man einen besseren Überblick über die Materie an sich?
Ja, sehe ich auf jeden Fall so.
Ja, und du tust da auch leichter, interdisziplinär zu arbeiten, weil du einfach die Sprache der anderen zumindest ansatzweise verstehst. Ja? Sonst hast du ja überhaupt keinen Auftrag.
Ja, in meinem Fach ist es extrem wichtig, weil ich natürlich mit Medizinern zusammenarbeite, mit Molekularbiologen, mit Biotechnologen, mit Biochemikern, mit analytischen Chemikern. Also da ist schon eine breite Ausbildung wichtig. Mhm. Ja.
Jetzt haben wir uns angenähert über deine Biografie in sehr groben Schritten an deinen Alltag, von dem du sagst, dass du im Alltag profitierst davon, wie du ausgebildet worden bist. Wie schaut denn der Alltag aus und wo findet er denn statt?
Mein Alltag ist eben an der TU Wien und leite dort eine Forschungsgruppe für Bioanalytik. Mhm. Das ist im Endeffekt eine Fusion aus Biochemie und analytischer Chemie. Wie gesagt, es geht um die Analyse von Biomolekülen. Und in unseren Forschungsprojekten interessieren wir uns um, wie diese Biomoleküle, also welche Rolle diese Biomoleküle zum Beispiel bei Krankheiten spielen, wie sie sich verändern. Und auch geht in die Richtung tatsächliche Ursachenforschung von Krankheiten und wie man das dann auch manipulieren könnte, um im Endeffekt zu einer Therapie zu kommen. Mhm. Also nicht nur sozusagen Symptome behandeln, sondern tatsächlich die Ursache von Krankheiten untersuchen.
Also ihr findet, um das ganz grob runterzubrechen, unter Umständen, wenn alles gut geht, nach jahrelanger Arbeit, ein Biomolekül, was genau das ist, werden wir uns noch anschauen. Und wenn man das ein- oder ausschaltet oder bindet oder behindert, dann bricht der Krankheit später verlässlich nicht aus. Das ist das Ziel?
Ganz grob gesagt, ja. Mhm. Das ist sozusagen das ideale höhere Ziel. Ja. Mhm. Dass es oft nicht so einfach läuft, weil es eben nicht nur ein Biomolekül ist, sondern im Endeffekt wir von tausenden Biomolekülen reden, die sich gegenseitig beeinflussen können. Aber wenn man tatsächlich... Oder auch sehr komplexe Krankheiten, die nicht eine Ursache haben, sondern vielleicht chronisch über viele Jahre entstehen, gerade so Stoffwechselkrankheiten oder Krebs oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen, haben oft nicht nur sozusagen eine Ursache.
Bevor wir in die Entwicklung, in die Genesis der Krankheiten gehen, ein Biomolekül ist ein Wort, das glaubt man, dass man versteht, was das ist, aber was ist eigentlich ein Biomolekül?
Ein Biomolekül ist ein biologisches Molekül, also sprich sind alle Moleküle, die in unserem Körper vorkommen, sind Biomoleküle. Mhm. Also alle Moleküle des Lebens sind Biomoleküle. Das heißt, das ist die DNA, das sind Proteine, das sind Zucker, das sind Aminosäuren, das sind Metabolite, die wir schon gehabt haben.
Aber Granit zum Beispiel?
Granit
nicht.
Ist kein Biomolekül. Nein, da beißt du jetzt auf Granit bei mir. Da müsste Peter was drüber erzählen.
Über Granit. Ja, genau.
Und wenn du jetzt ein neues Projekt startest, weil du bist ja Professorin, das heißt natürlich auch viel Verwaltung, viel Forschungsanträge, wer kommt da wie auf die Idee, was zu erforschen?
Ja, also viel in der Forschung ist tatsächlich Kooperation und Erfahrung. Also es gibt Projekte, die begleiten dann irgendwie ein Leben lang. Eins davon ist bei mir der Fettstoffwechsel. Also das begleitet mich eigentlich schon seit meiner Diplomarbeit, also seit meiner Masterarbeit, haben mich Fettmoleküle interessiert.
Wie war der Titel dieser Diplomarbeit?
Meine Diplomarbeit war die Membranbestandteile von Campylobacter Spezies. Also da ging es um Bakterien, die in Melbourne im Royal Children's Hospital isoliert worden sind und die Durchfallerkrankungen auslösen bei Kindern. Und es ging darum, zu beschreiben, wie aus welchen Bestandteilen die äußere Membran, also sozusagen die Außenhülle dieser Bakterien besteht.
Und da geht es um einen Fettstoffwechsel oder geht es um einen Fettstoffwechsel der Kinder?
Eigentlich nicht, sondern da diese äußere Hülle, um jetzt Leben sozusagen abzugrenzen von der Umgebung, braucht es Fettmoleküle, also Lipidmoleküle. Diese Membranen bestehen eben aus fettähnlichen Substanzen. Und es ging darum zu beschreiben, wie diese Moleküle zu analysieren.
Und darauf zu kommen, wie diese Bakterien aufgebaut sind, um sie zu bekämpfen? Oder das wollte man nur zusätzlich wissen, obwohl sie auf Antibiotika eher angesprochen hätten?
In dem Fall ging es darum, einmal überhaupt sie unterscheiden zu können. Mhm. Also man kann sie aufgrund ihrer unterschiedlichen Moleküle klassifizieren. Mhm. Die Genetik war damals noch in den Kinderschuhen. Also ich kann mich erinnern, da war das PCR wurde gerade erst erfunden. Mhm. Und da ging es wirklich darum, sie zu klassifizieren zu können, einfach nur aufgrund einer einfachen Fettsäureanalytik. Mhm. Und natürlich war die Idee weiterführend, dass man da vielleicht in eine Richtung von einem Vakzin gehen kann. Also,
das waren jetzt drei Wörter, die so locker über die Lippen kommen, aber den Fettstoffwechsel zu analysieren, was heißt das konkret? Was macht man da mit den Händen oder Füßen oder Augen? Was muss man da tun, um sowas zu analysieren?
Man muss dazu die Fettmoleküle also extrahieren aus den Bakterien in
dem
Fall.
Dann gehen wir noch einen Schritt weiter. Wie macht man das? Weil ein Molekül kann man ja nicht sagen, da liegen ein paar Moleküle, räum deine Moleküle weg, weil ich möchte meine analysieren.
Nein, das macht man so, indem man zuerst einmal die Bakterien züchtet, sammelt und dann mit einem organischen Lösungsmittel die lipophilen, also die fettlöslichen Teile der Bakterien raus extrahiert. Und nachdem die anderen Biomoleküle nicht löslich sind, hat man sie abgetrennt und dann macht man sie der Analyse zugänglich.
Ja, zum Beispiel Alkohol ist ein Lösungsmittel, das aber Fett auflösen wird, das wäre so ein biologisches Lösungsmittel?
Alkohol ist ein eher polares Lösungsmittel, also wäre kein idealer Fettlöser. Ein idealer Fettlöser wäre zum Beispiel eine Mischung aus Chloroform und Methanol.
Ist aber kein guter Tipp für Leute, die ein bisschen Gewicht verlieren wollen.
Nein, ist auch giftig.
Also da verliert man dann sehr viel Gewicht, wesentlich mehr und verliert man dann, als man möchte. Aber das ist ein Mittel, mit dem ihr arbeitet. Was sieht man denn dabei? Weil das ist ja wahrscheinlich alles durchsichtig in Petrischalen.
Was man sieht, also im Endeffekt braucht man zum Beispiel ein Massenspektrometer.
Und den sieht man oder das sieht man?
Das Massenspektrometer selber sieht man. Moleküle sieht man dann in Form von in ihrer Ionen, also die werden dann ionisiert im Massenspektrometer und die Ionen fliegen dann im Massenspektrometer, werden sie aufgrund ihrer Masse und ihrer Ladung getrennt und aufgrund der Masse und der Ladung kann man dann die Moleküle beschreiben. Wenn man sie dann noch fragmentiert, also in kleinere Bruchstücke zerlegt, hat man sozusagen ganz einen spezifischen Fingerprint für jedes Biomolekül.
Also das ist quasi eine Zentrifuge mit Ladung?
Das Massenspektrometer? Nein, es ist keine Zentrifuge. Das Massenspektrometer hat im Endeffekt drei Komponenten. Das eine ist der Teil, in dem ich ionisiere. Das zweite ist der sogenannte Analysator. Das ist im Endeffekt, entweder besteht das aus elektrischen Feldern oder magnetischen Feldern oder es fällt frei. Dort werden eben die Ionen dann nach Masse und Ladung aufgetrennt und dann brauche ich noch einen Detektor. Und der sagt mir dann, welche Masse.
Aber nach Masse und Ladung aufgetrennt, die gehen wohin, wenn sie plus geladen sind und schwerer sind, gehen sie weiter rauf in einem Balkendiagramm oder was bedeutet das dann, wenn sie aufgetrennt sind, wo finden sie ihren Platz?
Die schlagen dann auf den Detektor auf und damit bekomme ich einen Ionenstrom und die Intensität dieses Ionenstroms gibt mir dann eine Idee darüber, wie viel vorher da war. Also das hilft mir bei der Quantifizierung. Die Masse und Ladung selber hilft mir bei der Identifizierung.
Und wie ionisiert man? Weil man kann natürlich, man kennt das halt, wenn man mit dem Fell übers Lineal reibt, dann ionisiert man auch. Wie ionisiert ihr?
Das wäre jetzt elektrostatisch, das machen wir nicht. Wir arbeiten hauptsächlich mit sogenanntem Elektrospray.
Elektrospray?
Ja.
Das klingt wie nichts vom Friseur.
Nein. Das klingt wie in einem Club, dass man mit einem Elektrospray
also jemanden
belanziehender macht.
Wir haben unsere Moleküle normal in einer Lösung vorliegen, also sozusagen in flüssiger Form. Die Flüssigkeit wird dann über eine Kapillare, auf der eine ganz starke Spannung angelegt wird, geführt und aufgrund dieser starken Spannung und gegenüberliegender Spannung sozusagen vom Massenspektrometer wird die Flüssigkeit dann versprüht und gleichzeitig getrocknet und aufgrund der Abstoßung dann von gleichgeladenen Teilchen erhalte ich dann sozusagen Einzelmoleküle in ionischer Form.
Und das ist der Elektrospray?
Das ist der Elektrospray.
Das ist ein sehr schönes Wort.
Ja.
Aber man kann sich nicht gleich darunter vorstellen, man kann sich schon mal darunter vorstellen, aber es ist ganz falsch.
Jetzt, also im Endeffekt mit Ladung versprüht, ja.
Jetzt weiß ich aus unserem Vorgespräch, wenn du so redest, versuchst du es so zu formulieren, dass es solche wie ich verstehen. Es ist in Wirklichkeit noch deutlich komplizierter. Wann hast du denn angefangen, diese Dinge so zu verstehen, dass du das Gefühl gehabt hast, du verstehst sie wirklich und kannst sie nicht nur benutzen, sondern beschreiben, damit arbeiten und weiterdenken.
Also im Endeffekt lernt man ja das ganze Leben und das ist das Schöne an unserem Job, nicht? Also wir lernen ja jeden Tag was dazu, nicht nur selber, sondern auch von unseren Studenten und mit Kollegen. Wie jetzt Elektrospray funktioniert, das lernt man im Studium. Ja. Mhm. Das wäre ein Teilgebiet der analytischen Chemie.
Den kann man eben nicht kaufen in der Dose, den Elektrospray, sondern den gibt es im Gerät drinnen.
Genau.
Eine dieser Forschungen neben dem Fettstoffwechsel, den du gerade umrissen hast, sagen wir es einmal so, skizziert hast, ist, du beschäftigst dich mit Proteinen, um Pollenallergien in den Griff zu kriegen. Das wäre jetzt so eine Anwendung, die du am Anfang beschrieben hast, dass man irgendeinem Stoff, der in Kombination mit anderen, aber zum Teil auch selbstständig, Sachen macht im Körper, auf die Spur kommt, damit man ihn blockieren, binden, was er immer damit machen kann, damit er keine Allergie auslöst. Wie gehst du denn da vor? Oder seit wann machst du das und wie erfolgreich seid ihr?
Also das ist ein Projekt in unserer Forschungsgruppe, das sich eigentlich schon relativ lang zieht, nämlich aus einer Kooperation heraus mit HNO-Ärzten auf der Medizinischen Universität Graz. Und zwar sind die Kollegen damals zu mir gekommen, weil sie sich dafür interessiert haben, was im Nasenschleim von Allergikern für Proteine drinnen sind und ob die sich verändern während der, sozusagen, wenn wirklich die Allergie akut ist, wenn Pollensaison ist oder außerhalb der Saison, mit dem Hintergrund, der Nasenschleim ja sozusagen die natürliche Barriere ist, durch die der Pollen vordringen muss, damit es dann zu einer allergischen Reaktion kommt.
Also das war die Fragestellung an euch?
Das war die Fragestellung an uns und dann haben wir gesagt, das ist sehr interessant und sind draufgekommen, Nummer eins, das wusste noch niemand, hat noch keiner gemacht. Das ist immer wichtig, nicht? Wenn man was macht. Zweitens war es sehr lustig, weil das hat sofort den Codenamen Rotzproteomik bei uns im Labor bekommen. Das heißt, es haben sich auch Studenten dafür interessiert, das
als Freiwilliger
da mitzumachen.
Echt, die Studie beginnt da mit einem Bauernschneuzer?
Natürlich, ja. Also im Endeffekt muss man ja diesen Rotz sammeln. Ja. Natürlich kontrolliert und von Allergikern und Nicht-Allergikern und in der Pollensaison und außerhalb der Saison und dann haben wir uns angeschaut, was halt da passiert und war auch sehr spannend.
Aber geht natürlich in Wirklichkeit mit einem Abstrich, nehme ich mal an.
Genau, ja, also wird abgesaugt in der Nase, ja. Und war eigentlich ganz spannend, weil wir gesehen haben, dass sich eigentlich bei den Nichtallergikern mehr tut. Also das heißt, die Nichtallergiker, der Nasenschleim von Nichtallergiker hat stärker reagiert auf die Pollensaison als der von Allergikern und hat sich sozusagen tatsächlich auch wirklich stark unterschieden. Unsere Schlussfolgerung war dann, dass die Gesunden sehr gut auf die Attacke durch den Pollen reagieren können und die Allergiker eigentlich ein Problem damit haben.
Das heißt, in Wirklichkeit ist die Allergie dann keine Überreaktion, sondern eine Mangelerscheinung?
In dem Fall sozusagen ist die Barriere eigentlich gestört, des Nasenschleims. Und das, was dann halt uns weitergebracht hat jetzt auf den Pollen, war, dass wir uns ja gefragt haben, was könnte im Pollen sein, dass diese Barriere irgendwo zerstört, damit der Pollen durchdringen kann in den Körper, um eigentlich allergische, also Pollenbestandteile, um allergische Reaktionen auszulösen. Und sind dann draufgekommen, dass eigentlich kaum bekannt ist, was in den Pollen eigentlich drinnen ist. Das liegt auch daran, dass es da auch sehr wenig genetische Informationen gibt. Das sind also bei so Standardorganismen wie dem Menschen, der Maus, der Hefe oder eben dem E. coli, das ist so das Wald- und Wiesenbakterium.
Oder der Fruchtfliege.
Oder der Fruchtfliege oder dem Zebrafisch oder dem C. eleganswurm.
The usual suspects.
Gibt's die Genomsequenzen, aber es gibt nicht für alle Organismen, die es eben auf der Erde gibt, bereits Genomsequenzen und bei Pflanzen und Bäumen ist das halt auch noch relativ schlecht beschrieben. Und wenn es keine Genomsequenz gibt, weil das ja direkt übersetzt wird in Proteine, dann gibt es auch sozusagen die Proteindatenbank nicht. Das heißt, wir haben jetzt einmal die Proteindatenbank etabliert von Pollen, vor allem Hasel und Erle, im Vergleich zur Birke. Das sind so die hauptallergenen Bäume, die wir haben in unseren Breitengraden. Wir haben diese Pollen auch selber gesammelt, also es war eine sehr lustige Aktion. Und jetzt untersuchen wir, welche Bestandteile in diesen Pollen, also welche Proteine tatsächlich dafür verantwortlich sind, diese Barriere zu schädigen.
Jetzt ist ja Pollen ein Sammelbegriff für ganz viele verschiedene Samen, Sporen, was auch immer, was die Pflanzen halt verwenden, um sie fortzupflanzen. Wie sammelt man das? Weil das machen ja normalerweise Insekten, also die sammeln das zum Teil tragen sie es nur weiter. Und wie unterscheidet man die dann, wenn man sie vor sich hat? Wieder mit der Spektrometrie?
sammeln, man weiß es ja schon vor, weil man geht zu dem richtigen Baum hin. Mhm. Also man braucht eine gewisse botanische Grundkenntnisse, also man muss schon erkennen, wie eine Birke ausschaut und wie eine Erle und ein Hasel. Gesammelt hat es tatsächlich eine Dissertantin von mir.
Das habe ich gar nicht gemeint, sondern natürlich die Bäume oder die Pflanzen haben ihre Pollen, aber es gibt ja Wind und es gibt Insekten und es gibt Verunreinigungen und dann kann ja auf einer Birke noch was anderes drauf sein, dann sammelt man was, glaubt man, das ist alles Birke und in Wirklichkeit ist es ein Mischpollensatz.
Na gut, dadurch, dass man es direkt sozusagen von den Fruchtständen sammelt, also direkt vom Baum, also man kann den Pollen auch unterscheiden visuell, der schaut unterschiedlich aus von unterschiedlichen Pflanzen.
Im Mikroskop schon?
Oder da braucht es gar kein Mikroskop, das ist im Endeffekt, ist ja dann ein Pulver aus Partikeln und diese Partikel sehen unterschiedlich aus und haben unterschiedliche Eigenschaften, je nach. Und
müsste der Baum kraxeln auch? Weil manchen Bäumen ist es ja eher höher oben.
Naja, meine Dissertantin hat zu Hause einen Traktor und ist tatsächlich mit der Traktorhebebühne dann hochgefahren worden. Und ich habe das ganz klassisch geerntet, einmal, weil ich wollte eine Birke unbedingt, also sowieso fällen auf meinem Grundstück. Und
der Wissenschaft geopfert.
Wurde der Wissenschaft geopfert.
Ja. Jetzt habt ihr die Pollen unterschieden nach der Reihe und wie geht es ja dann weiter vor?
Wir haben dann aus den Pollen die Proteine extrahiert und die Proteine dann eben wieder über Massenspektrometrie identifiziert. Mhm. Das heißt, wir haben dann an die 3000 Proteine identifiziert in jedem dieser Pollenarten. Dann
3000, das ist ganz schön viel für so ein kleines, sagt man, Lebewesen sagt man nicht, Molekül kann man nicht sagen, für so Substanz. Was ist Pollen eigentlich? Was wäre der Fachbegriff für Pollen? Was ist das eigentlich? Ein Polymolekül oder was ist das?
Nein, es ist kein Molekül, sondern
ein Pflanzenbestandteil.
Das ist ein Pflanzenbestandteil, der eben aus vielen Biomolekülen besteht und der zur Vermehrung der Pflanzen notwendig ist. Also jeder Bestandteil, den wir haben, besteht aus Tausenden von Proteinen. Mhm. Also das ist ganz normal.
Aber Pflanzen sind ja nicht wir. Wir sind ja komplizierter als Pflanzen, oder?
Das stimmt gar nicht. Genetisch sind Pflanzen eigentlich komplizierter als wir. Ja. Also das Genom schon? Von Pflanzen ist meist größer als. Liegt auch daran, dass sie ja evolutionär älter sind als wir.
Das heißt, da hat die Evolution geübt und bei uns hat es schon besser können?
Ja klar, also wenn man davon ausgeht, dass wir die Krone der Schöpfung sind, ich glaube, das wäre jetzt ein längerer Disput.
Gut, dann habt ihr diese vielen Proteine in den Pollen drinnen und wie geht es dann weiter?
Die haben wir dann mit Massenspektrometrie bestimmt. Und was wir jetzt eben machen wollen, ist tatsächlich die aktiven Bestandteile dieser Proteine zu finden, die sogenannten Proteasen. Das sind Proteine, die andere Proteine abbauen, nämlich natürlich die Proteine, die wir in unserem Nasenepithel, also diese äußere Zellwand, die wir in der Nase haben, dass diese Zellwand sozusagen geschädigt wird, damit die Pollenbestandteile durch können und die allergische Reaktion auslösen können. Mit dem Hintergrund, wenn wir herausfinden können, welche Bestandteile des Pollens das sind, die eigentlich diese Durchlässigkeit dann von unserer Zellmembran hervorrufen, dass man da natürlich dann was konkret dagegen tun könnte, ne? indem man das dann eben inhibiert.
Also behindert?
Behindert, ja. Danke für die Übersetzung.
Jetzt geht es immer um die Nasenschleimhaut. Wenn Leute allergisch sind, dann haben die ja rote, oft ein bisschen angeschwollene Augen, die sie gern auch reiben. Das wird automatisch damit in den Griff bekommen, wenn man die Nasenschleimhaut dicht macht, oder dann muss man wieder separat forschen?
Also in der Tränenflüssigkeit. Ja. Im Endeffekt die Tränenflüssigkeit.
Ja, warum halt Leute rote, geschwollene Augen haben, wenn sie einen allergischen Anfall haben, wenn sie reagieren, wenn sie Heuschnupfen haben? Dann niesen die Leute ja nicht nur und haben eine angeschwollene Nasenschleimhaut, sondern dann sind ja die Augen, wo es weit und breit keine Nasenschleimhaut gibt, in den Augen sind ja auch angeschwollen.
Ja, das liegt aber eher daran, dass generell halt sozusagen mehr Flüssigkeit ausgestoßen wird und das gleichzeitig in der Nase und in den Augen.
Also da wird das Gesicht geflutet und deshalb schauen die Augen so aus?
Natürlich, also das Gesicht will sozusagen den Fremdkörper loswerden.
Mhm. Ah, das ist der Grund, warum man dann so ausschaut. Was ja eine Veränderung ist zum Normalzustand. Ja. Weil der Körper sagt, also wir schauen, dass wir das loswerden und unsere Methode, das loszuwerden, ist das rauszuschwemmen.
Ja, es ist sozusagen Gesichtsdurchfall, ja. Mhm.
Also bei euch geht es lustig zu, viel mit Rotz und Durchfall und so.
Man gönnt sich ja sonst nichts.
Naja, gehört zum Leben dazu.
Ja.
Ne?
Naja, klar. Die Pflanzen gibt es schon sehr viel länger, haben wir nicht zum ersten Mal festgestellt. Was haben denn die Pflanzen davon, wenn sie ihre Pollen so gestalten, dass sie bei Allergikern die Nasenschleimhaut beschädigen, oder ist das ein Kollateralschaden? Und die Pflanzen wissen gar nicht, was sie anrichten, und wenn sie es wüssten, würden sie es eh nicht machen, weil es ihnen nichts bringt?
Das bringt ihnen tatsächlich nichts. Ja. Also das ist ein Kollateralschaden, ja. Also diese Enzymfunktionen sind im Endeffekt wichtig für die Pollenfunktion, also für die Vermehrung der Pflanzen, aber haben überhaupt nichts, also haben nicht zum Zweck, den Menschen zu schädigen oder den Menschen Allergien auszulösen. Ja.
Also die Pflanzen meinen es eigentlich eh lieb.
Genau.
Ja. oder sie meinen es gar nicht, und in Wirklichkeit reagieren manche Leute halt drauf und manche nicht. Aber warum reagieren manche drauf und manche nicht? Weil Genetik war ja ursprünglich dein großes Sehnsuchtsfach. Ich nehme an, du bist bis zum großen Teil wieder dahin zurückgekehrt, oder das ist es dann geworden. Weiß man das schon, warum manche Menschen auf Allergene reagieren?
Nein, das weiß man nicht. Es ist, das Immunsystem ist natürlich ein extrem komplexes System und auch nicht vollständig. Mhm. Also es ist ein eigener Forschungszweig, Allergieforschung, wie wirklich das Immunsystem genau reagiert und die Unterschiede im Immunsystem zwischen Allergikern und Nicht-Allergikern. Da gibt es verschiedene Theorien, warum zum Beispiel inzwischen Allergien immer häufiger werden heutzutage. Und das kann mehrere Gründe haben. Also es muss nicht nur einer sein. Einer davon ist, dass wir einfach steriler leben und sozusagen untrainierter sind. Der andere ist, dass wir auch mehr ausgesetzt werden, zum Beispiel irgendwelchen Stoffen, die diese Membranbarrieren schädigen können, sei es jetzt zum Beispiel Pollen oder Staubpartikeln oder auch mehr Lösungsmittel, Putzmittel zum Beispiel. Im Endeffekt wissen wir es ehrlich gesagt nicht.
Eine Hypothese ist ja offensichtlich, weil wir so viel hygienischer leben, ist den Parasiten in uns fad, und die geben dann halt Gas, damit sie beschäftigt sind.
Das sind ja nicht die Parasiten, sondern das ist ja unser Immunsystem sozusagen, das uns schützen soll. Dem könnte man annehmen, wäre dann langweilig, ne? Und reagiert dann eher gegen eigene Bestandteile, wenn es Autoimmunkrankheiten wären, aber gegen Bestandteile, die eigentlich nichts auslösen sollten, wie eben
Pollen. Aber kann das sein, Langeweile des Immunsystems? Weil das Immunsystem hat ja Mordstrom Karriere gemacht, gerade in rechtsradikalen Kreisen, die wollen alle ein gutes Immunsystem haben, ohne die geringste Ahnung zu haben, wie es funktioniert. Aber kann es sein, dass das Immunsystem sich sagt, wenn jetzt so wenig zu tun ist, dann probiere ich halt mit meiner Zeit was aus, weil ich muss ja da sein, ich muss ja eh arbeiten, also mache ich was?
Ich weiß nicht, ich kann als Kind nur mich erinnern, wir sind halt schwimmen, habe ich in der Donau gelernt, und da hast natürlich immer wieder auch Wasser geschluckt. Ja. Am Anfang war das natürlich nicht lustig, aber wenn man das häufig macht, dann kriegt man irgendwann keinen Durchfall mehr davon. Nicht? Und wenn dann Klassenkollegen zu Besuch kommen sind, die noch nie vorher in der Donau schwimmen waren, die haben es dann regelmäßig gehabt danach. Ja. Also irgendwie gewöhnt man sich scheinbar schon an den Dreck. Ja.
Echt, stimmt das tatsächlich, diese alte Redensart, Kinder brauchen Dreck?
Naja, um das Immunsystem zu trainieren, eigentlich schon. Ne?
Ja, aber ist man nicht eh umgeben von so vielen Stoffen, die das Immunsystem reizen, dass man nicht noch zusätzlich in die Donau schwimmen gehen muss? Also wenn man sich jetzt anschaut,
Peter hat es anscheinend nicht geschadet. Ja.
Es hat vor ein paar Monaten ein Triathlon in der Seine gegeben, ja, als Vorbereitung für die Olympischen Spiele in Paris. Und das sind ja Menschen, die ganze Zeit in irgendwelchen Freiwässern schwimmen, und die hat es aber ordentlich erwischt. Also die waren überhaupt nicht abgehärtet, sondern sind ganz schön krank geworden.
Jetzt wegen der Kälte, nehme ich an.
Nein, nein, sondern weil irgendwelche Kanalisationen übergangen sind, und deshalb war die Seine deutlich verschmutzter, als sie sein hätte sollen. Das heißt, diese Keime haben den Menschen, die eigentlich abgehärtet waren, ganz schön zugesetzt.
Na gut, an die Keime waren es wahrscheinlich nicht gewöhnt, weil das wahrscheinlich nicht immer so dreckig ist, die Seine.
Ja, also.
Und das sind ja dann Bakterien, und die dringen dann schon in den Körper ein und können dementsprechend was auslösen. Also ich glaube, man muss da unterscheiden zwischen Bakterienkeimen, und die man dann lernt zu bekämpfen, und damit hat man dann ein Schutzschild, oder im Endeffekt eine Überreaktion des Immunsystems gegen Dinge, die es nicht reagieren sollte. Ne?
Seid ihr eigentlich auf einem guten Weg, was diese Pollenbestimmung und Proteasenbestimmung betrifft?
Ja, also da sind wir auf einem sehr guten Weg. Wir haben da sogenannte Aktivitätssonden gebaut, mit denen wir spezifisch diese Enzyme, also diese Proteasen, fischen können, und sind dabei, die jetzt wirklich zu identifizieren einmal. Haben auch schon die ersten identifiziert und schauen uns jetzt in einem Modell, in dem wir sozusagen in der Zellkultur diese Zellwand nachbauen, die wir in der Nase haben, mit Nasenepithelzellen, und schauen uns jetzt an, welcher dieser Pollenbestandteile auch wirklich aktiv sind, um diese Barriere aufzulösen und zu stören. Wir bauen eigentlich sozusagen die Nase
in der Petrischale nach und, ja, und schaut, was passiert, wenn sie Schnupfen hat.
Genau. Genau, das machen wir.
Also Schnupfen in der Petrischale wäre das, was du machst, wenn du dreijährigen Kindergartenkindern in erster Näherung erklären würdest, was du machst.
So, genau so wäre es. Ja.
Was man jetzt schon sagen kann, ist Technologieoffenheit. Das ist das, was jemanden wie dich dazu führt, solche Sachen beruflich zu machen und nicht das, was momentan politisch damit gemeint ist, nämlich Stillstand zu rechtfertigen. Aber wie anfangs angekündigt, wenn die Zeit reicht, kommen wir dazu. Das werden wir heute nicht mehr machen. Peter Weinberger und ich werden über E-Fuels und Technologieoffenheit in einer eigenen Ausgabe reden. Und er blinzelt mit den Liedern, weil er sagt, es gibt eh viel zu erzählen. Jetzt ist, Peter, jetzt bist du nicht als Begleitschutz da, damit die Ruth, die an der TU arbeitet, nichts sagt, was für die Uni schlecht wäre, und auch nicht als Gestaltungselement im Raum, damit es ein bisschen schöner ausschaut. Danke. Sondern ihr kennt euch ja gut, versteht euch auch gut, das kommt oft vor auf Unis, aber es kommt auch oft nicht vor. Wie habt ihr euch denn kennengelernt?
Das war eine ganz eigenartige, lustige Geschichte. Ich hatte ja gerade meine Laufbahnstelle übernommen, um vom S-Prof zum S-Ots-Prof zu werden. Und da muss man ja so eine Qualifizierungsvereinbarung erfüllen. Und ein Teil davon war zum Beispiel auch ein bisschen was in Richtung Öffentlichkeitsarbeit zu machen. Und unser Dekan hatte die Idee, ich soll doch mal eine Fakultätszeitschrift, die einmal im Jahr erscheint, etablieren. Und da war der Arbeitstitel der Bunsenbrenner. Mhm. Und meine Idee war dann, naja, Moment einmal, wir haben doch gerade eine Kollegin frisch berufen, die noch niemand kennt an der Fakultät, also nicht niemand kennt an der Fakultät, aber die man noch nicht näher kennt. Ich meine, man hat ja den Berufungsvortrag gehört und da war natürlich das Kollegium da. Daraufhin bin ich also, bevor sie noch überhaupt Dienstantritt hatte, schon lästig geworden und war wahrscheinlich die erste unangenehme Erfahrung, die die Ruth mit der Fakultät hatte, dass es da irgendeinen Kollegen gibt, der da schon unbedingt was aus der Nase ziehen möchte, um beim Thema zu bleiben. Ja, und so haben wir im Kontakt aufgenommen, dass sie einen kleinen Beitrag schreiben soll dafür, und so ist das entstanden. Dass
also du wolltest sie in Wirklichkeit für deine Karriere ausbeuten?
Auch, ja. Völlig selbstlos, wie du siehst. Ja. Genau.
Und hat es funktioniert?
Gibt es die Zeitschrift Bunsenbrenner
noch? Sie ist nie erschienen. Ja, das ist
eben. Aber der Assoz-Prof hat funktioniert.
Die Nullnummer gibt es zwar, aber sie ist dann nie erschienen. Ja,
das Interview gibt es auch. Ne?
Das Interview
gibt's haben wir auch geführt.
Ja, 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 nein, nein, also wir haben das nicht gefaked.
Das ist Öffentlichkeitsarbeit an der anorganischen Chemie. Wir sagen, wir machen bald eine Zeitung.
Na Moment, das war nicht mein Problem. Ja. Es ist dann in der Prioritätenliste einfach nach unten gerutscht und ich habe eh genug zu tun gehabt, nämlich wissenschaftlich und in der Lehre und anderen Third Mission, also Öffentlichkeitsarbeitsgeschichten, dass es dann dementsprechend nicht mehr so dringend war.
Aber ich habe gehört, dass es tatsächlich jetzt wieder ausgegraben wird, weil wir haben ja nächstes Jahr 20 Jahre technische Chemie und der Bunsenbrenner wird auf jeden Fall brandheißer wird nächstes Jahr.
Ach die Schande, mit einem, ich weiß nicht wie viele Jahre alten Artikel.
mit meinem Interview von vor 4,5 Jahren.
Genau, ja. Ungefähr so, ja.
Für wen wäre denn der Bunsenbrenner gedacht gewesen?
Na, eigentlich, es hätte eine repräsentative Zeitschrift für die verschiedenen Aktivitäten in der Forschung und der Lehre an der Fakultät sein sollen und damit ein bisschen, wenn man zum Beispiel Gäste hat, etwas zum Herzeigen hat oder wenn man mit Industriepartnern über die Kapazität, was kann denn die Fakultät anbieten, einfach was Repräsentatives am Tisch legen könnte.
Also einfach diese Art von Infomaterial, die man Leuten mitgibt.
Naja, es waren schon über 20 Seiten, also es ist also ein bisschen...
und die gehen dann zwei Gassen weiter, bevor sie es hinten ins Altpapier
aus
schmeißen.
Aus Höflichkeit, genau. Ja. Nein, also...
Also das, im Endeffekt der Jahresbericht sozusagen
ja,
von der
Fakultät. Aber
der
das Ganze mit netten Bildchen und ein bisschen aufgemotzt halt, ja.
Aber das hätte man auch drucken lassen vor 4,5 Jahren, das hätte man nicht online gemacht?
Nein, das hätte man schon. Also ich habe sogar noch eine Kollegin gehabt, die sich die Mühe gemacht hat, einen Layout-Kurs zu besuchen, damit sie das im InDesign alles...
Also du hast wirklich deine Kolleginnen ausgebeutet, um zu sagen, ich arbeite dran, damit es bei dir weitergeht.
Naja, ich habe gesagt, also ich habe keine Zeit, einen Layout-Kurs zu machen. Wenn mir niemand hilft, dann wird nichts draus. Nicht? Und daraufhin hat es geheißen, na gut, du kriegst eine studentische Hilfskraft, die dann dafür auch diesen Kurs belegen darf. Ja? Mhm. So ist es dann losgegangen, ja. Na, und dann haben wir uns, nachdem sie dann zu uns gekommen ist, natürlich auch bei anderen Gelegenheiten gesehen. Einerseits in allerlei Gremien, also so unglaublich spannenden Kommissionen. Ja. Und mittlerweile hat sie ja Mordskarriere gemacht und ist ja die Chefin des Fakultätsrats.
Hm? Naja, wenn du das als Karriere bezeichnest.
Ja, in den Gremien zumindest.
Ein wichtiger Karriereschritt in den Gremien.
Was ist der Fakultätsrat?
Der Fakultätsrat ist das Gremium, das eigentlich, ich würde sagen, es ist so eine Art, das demokratische Gremium der Fakultät. Das heißt, da geht es darum, dass der Dekan und Studiendekan regelmäßig berichten, damit alle informiert sind, was sozusagen universitätspolitisch läuft, mitdiskutieren können, auch das Gremium, das sozusagen alles beschickt, also Berufungskommissionen, Habilitationskommissionen,
Beiräte
für Laufbahnstellen, also im Endeffekt Personalpläne, Entwicklungspläne.
Also beschickt heißt, dass
mit
ihr
Personen,
dass
mit
ihr,
Personen
ja, ja. Dass ihr bestimmt, wer da drinnen sitzt, zumindest teilweise, zumindest von Lehrendenseite.
Also im Endeffekt ist das dann, sind es sozusagen dann Freiwillige, die es interessiert, fachlich, die vom Fakultätsrat
dann nominiert werden.
Ja.
Aber das sind wirklich Freiwillige, die es interessiert, oder da denken Sie, die das nicht machen wollen, da schicken wir den oder die hin, weil irgendwen müssen wir hinschicken und dann sind wir es los?
Nein, das ist ja auch nur ein Nebenjob sozusagen, nicht einer der vielen. Also das,
unbezahlt nehme ich an.
Ja, natürlich, also das gehört sozusagen zur täglichen Arbeit dazu.
Deshalb meine ich eben, das sind ja keine Stellen, um die sich wer reist, oder? Also hast du auch starke Konkurrenz gehabt beim Fakultätsrat oder waren alle froh, dass du es gemacht hast?
Ich glaube, ich war die Einzige.
Es war eine Erich-Honecker-Gedächtniswahl.
Das ging irgendwie schwuppdiwupp, kaum dass ich an der TU war.
So heimtückisch ist es, da kommt dann rein und die besetzt man gleich mal dorthin, wo wir wen brauchen. Also nicht, dass das irgendwelche belanglosen Posten wären, aber halt, weil es alles Fleißaufgaben sind, die jetzt der Forschungskarriere nicht unbedingt dienen, sondern eher vielleicht nur über Bande.
Aber das Gute ist, eine neue, von außen kommende Person hat ja noch keinen Bias, die ist ja keine Vorurteile, die kennt ja eigentlich noch niemand so richtig. Und damit ist dann schon mit einem sehr viel objektiveren Zugang bei Auswahlprozessen zu rechnen. Das finde ich schon einen extremen Bonus. Mhm.
Für mich war es auch toll, weil ich dadurch sehr schnell alle kennengelernt habe.
Also du hast ja das Wollknäuelwerfen erspart, indem du Fakultätsrat vorsitzt.
Sozusagen, ja.
Das ist man dann auf Lebenszeit oder das
Nein,
musst du
das
wieder abgeben?
Nein, das gebe ich derzeit jetzt wieder ab für die nächste. Mhm. Die nächste Periode beginnt im März, also das ist immer für 4 Jahre. Mhm. Und da gibt es tatsächlich auch eine Wahl. Also da werden
mehrere Kandidaten, Kandidatinnen? Oder wird es der Peter?
Ich bin gespannt. Also derzeit werden die Listen erst aufgestellt für die nächste Wahl. Ja.
Jetzt sitzt ihr in verschiedenen Kommissionen und Gremien zusammen, was günstig ist, dass ihr euch gut versteht, weil dann kann man natürlich Dinge gemeinsam beeinflussen. Aber was ihr auch sehr gerne macht, zumindest habe ich das immer wieder mal so punktuell erzählt bekommen, ist, wenn es so Tagungen und Konferenzen gibt, die ja zum Teil, wenn das Tagesprogramm zu Ende ist, berüchtigt sind, da seid ihr diejenigen, die gern ein bisschen länger wo sind, oder?
Einerseits ein bisschen länger.
Ich glaube tatsächlich, wir waren am, ich glaube, du sprichst jetzt
eine legendäre
Sauna-Session an, die wir tatsächlich um, glaube ich, um 6 Uhr in der Früh
begonnen oder beendet haben?
Begonnen haben. Nach 2 Stunden Schlaf, also deswegen stimmt auch die vorige Bemerkung. Aber es war natürlich eine interessante Begegnung um 6 in der Früh in einem Thermenhotel.
Ja, inklusive eiskalten Abkühlbad im Außenbereich.
Aber wie kann man sich, was war das für Konferenz?
Nein, das war eigentlich ein
Fakultäts- oder Betriebsausflug.
Nein, es war eigentlich ein zweitägiger Retreat, wie man das heute auf Neudeutsch so schön
nennt. Oder Exerzitien, sagt der Katholik dazu, oder?
Ja, Klausur. Ja. Also man hat sich Burgenland zurückgezogen und 2 Tage über die zukünftigen Entwicklungspläne der Fakultät aus verschiedenen Gesichtspunkten zu sprechen. Und da waren alle möglichen Institute, also alle 4 Institute mit ihren Personen aus allen Bereichen, sage ich mal, in größerer Zahl vertreten. Und nach dem offiziellen Programm und dem Abendessen sind wir natürlich dann noch an der Bar dort ein wenig hängen geblieben. Nicht? Und dann hat halt eine Wein- oder Sektflasche die andere gegeben.
Das heißt, es war zweitägig und ihr habt euch am ersten Abend derartig weggeschossen, dass ihr am zweiten Tag eh unbrauchbar war, oder?
Nein.
Der zweite Tag war sehr hart, ja.
Ja, aber ich habe noch die Sektverkostung am Abend am Rückweg mitgemacht.
Die habe ich nicht mehr erlebt, ja. Die ging nicht mehr.
Aber wir haben gesagt, da gibt es
was passiert, wenn Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen auf eine Fakultätsklausur fahren. Das ist in Wirklichkeit ein Betriebsausflug, oder?
Naja, natürlich war es ein Betriebsausflug, aber es ist auch das Gute, weil man sich damit einfach nicht nur immer rein knochentrocken fachlich zu seinen eigenen Dingen äußert, sondern dann einmal sieht, was können die anderen, was sprechen die anderen. Vor allem, wenn man fachlich sehr weit auseinander ist, ja, und auf den ersten Blick nicht das Gefühl hat, dass es dazu irgendeinen Überlapp kommt, ja. Alleine zu wissen, was andere können, und das ergibt sich halt bei solchen Gesprächen leichter, kann irgendwo mal dann einen Ansatzpunkt geben, wo man sagt, da habe ich ein Problem, da stehe ich an, jetzt weiß ich wenigstens, wen ich fragen kann. Ja. Das ist schon ein echter Mehrwert. Ne? Mhm. Natürlich ist der Gauer der Nona nicht, wir sind ja auch Menschen. Ne? Also natürlich braucht man nach einem anstrengenden Brainstorming dann irgendwann einmal den etwas lockereren Umgang. Ne?
Mhm. Wie weit seid ihr beide denn fachlich voneinander entfernt? Weil ihr seid ja, man würde ja sagen, Chemiker, Chemikerin, und das reicht im Alltag als Unterscheidung, aber wie nahe sind denn eure Fachgebiete?
Also sehr weit entfernt, würde ich jetzt einmal sagen. Also ich sehe minimalst bis keinen Überlapp. Ja. Ich meine, ich verstehe gerade noch, wenn es da um so Sachen wie Extraktion geht, wo es halt die Frage geht, ist was wasserlöslich, ist was fettlöslich. Ja. Das sind Dinge, das können wir auch in der anorganischen Chemie natürlich und in der Komplexchemie verwenden. Wo es noch ein bisschen einen Zugang gibt, ist klar, viele Enzyme haben Metallzentren drinnen, die im Wesentlichen dort eine Koordinationsgeometrie haben, die diesen Metallzentren gewisse Eigenschaften eben aufoktroyieren. Ja. Da treffen wir uns ein bisschen. Ich interessiere mich für das Metall und der ganze Rest herum ist mir eigentlich egal. Ja. Und die Ruth interessiert sich für den ganzen Rest herum und denkt sich, da hockt halt noch irgendein blödes Eisen oder Kupfer drin. Ja.
Also wir sind total komplementär sozusagen.
Ja, in dem Sinn ja.
Das heißt, ihr hättet euch, wenn es diese Klausur nicht gegeben hätte, hättet ihr euch möglicherweise nie kennengelernt näher, oder wenn du ein bisschen zickiger gewesen wärst und gedacht hättest, der Weinberger, der interviewt mich in meiner Freizeit, muss ich das extra machen, dann erscheint es nie, da kann ich das nächste Mal gern haben.
Das nächste Mal darf er ein ganzes Buch schreiben über mich. Nein, also wenn es den Bunsenbrenner nicht gäbe und den Fakultätsrat und den Fakultätsretreat, hätten wir uns höchstwahrscheinlich nicht so schnell kennengelernt.
Ja, mit ziemlicher Sicherheit nicht. Ja. Weil, wie gesagt, es sind halt dann, weil man dann schon weiß, okay, mit der oder dem versteht man sie auch so menschlich super, ja. Dann ist es natürlich auch so, dass wenn dann wieder irgendeine Festivität ist, eine Veranstaltung ist, wo man nachher noch ein bisschen beieinander steht und sagt, zu wem gehe ich Schmäh führen, natürlich zu denen, wo ich schon weiß, das wird wieder eine Gaude. Ne? Mhm. Da werde ich mich nicht dann irgendwen hinstellen, wo ich das Gefühl habe, da kann ich gegen die Wand reden. Ne?
Ja, gib's zu, dich hat meine Bunsenbrenner-Anekdote damals so beeindruckt.
Burner.
Die Bunsenbrenner-Anekdote, ja. Die,
naja, mit Birner, Burner, das war der australische Nickname von dir, gell?
Das stimmt, ja. Die haben, also ich habe ja schon erzählt, dass ich meine Masterarbeit in Australien gemacht habe und im Labor war ich die Miss Bunsen, nicht? Weil mein Nachname ist Birner und das war im Englischen Burner und damit war ich die Miss Bunsen als Spitzname in Australien. Und deswegen fand ich es auch so lustig, dass mich der Bunsenbrenner interviewt.
Und warst dann froh, dass du den Spitznamen wieder los warst in Österreich? Den hast gern am anderen Kontinent lassen?
Den habe ich tatsächlich nicht vermisst. Ja. Würde mich eigentlich interessieren, ob der im Bunsenbrenner vorkommt.
Kann mich nicht mehr erinnern.
Kannst du es im Nachhinein wieder einfügen? Jetzt haben wir es eh offiziell gemacht. Sozusagen.
Kommt ja demnächst die große Jubiläumsausgabe raus. Genau. Und da kann man das ja alles noch einmal neu editieren. Und damit sind wir schon wieder fast am Ende des Podcasts. So schnell kann eine gute Stunde vorbeigehen. Obwohl sie begonnen hat mit multimodaler analytischer Chemie, Biochemie, Molekularbiologie, Proteomik, tue ich mir jetzt noch schwer, das auszusprechen, Massenspektrometrie und Metabolomik. Ein Gespräch, das damit beginnt und das dann doch so interessant und vergnüglich wird, erwartet man sich nicht. Sofort, wer noch mehr wissen möchte, kann in die Shownotes schauen. Wir werden natürlich viele Dinge verlinken, wo man sich dann noch vertiefen kann, beziehungsweise kann man unter podcast.sciencebusters.at weitere Fragen stellen. So, zum Schluss noch die traditionelle Verkündigung in gebotener Kürze. Frag die Science Busters live alles übers Klima auf Radio FM4 gibt's das nächste Mal am Montag, den 12. Februar. Da werden Reinhard Steurer, Professor für Klimapolitik an der BOKU Wien, Thomas Brudermann, Psychologe und Professor für Nachhaltigkeitsforschung an der Uni Graz und Claudia Frick, Meteorologin und Professorin für Wissenschaftskommunikation neben mir im Studio sein und eine Stunde lang eure Fragen beantworten zum Klima. Ab 13 Uhr auf Radio FM4. Unsere aktuelle Show, der Science Busters Planet B, gibt es das nächste Mal am 25. Jänner im Orpheum Wien und am 26. Jänner spielen wir nicht nur im Stadtsaal Wien, sondern, falls man gerade nicht im Stadtsaal Wien ist, da kann man das Ganze live verfolgen ab 19.30 Uhr. Das gesamte Programm in Kabarett direkt auf Ö1. Am 1. Februar spielen wir in Rosenheim im Ballhaus Rosenheim und am 2. und am 3. Februar im Lustspielhaus München. Science Busters for Kids gibt's ab sofort digital im ORF-Player jederzeit zum Begutachten, jede Folge circa 10 Minuten und analog gibt's die Show mit Martin Moder und mir am 1. Februar ab 11 Uhr im Ballhaus Rosenheim und am 3. Februar im Lustspielhaus München. Die Show in München ist allerdings schon ausverkauft. Am 7.2. spielen wir Planet B in Oberösterreich in der Arbeiterkammer in Linz, am 10.2. in der Kulisse Wien und am 1.3. gibt's endlich die heiß ersehnte Passau-Premiere in der Drei-Flüsse-Stadt. Am 17. Februar sind wir abermals in der Kulisse mit einem weiteren Benefizabend für den Klimaaktivismus Science Busters and Friends for Future. Weil Klimaaktivismus teuer ist und leider noch immer notwendig, stehen am 17. Februar mit uns in der Kulisse auf der Bühne Reinhard Steurer, Andreas Jäger, Hosea Ratschiller, Maria Muha, Rudle und Weinzettel, Clemens Schreiner, Franz Essel, Mina Karneval, Ruth Grützbauch, David Scheidt schickt ein extriges Video, weil er leider keine Zeit hat, Florian Freistetter gibt eine exklusive Sneak Preview, also eine Kostprobe seines Sternengeschichten-Podcasts, der eigentlich erst im März Uraufführung haben wird und moderiert wird das Ganze von mir. Vorschau auf den Mai. Ab 15. Mai spielen wir wieder im Urania Puppentheater PC und die Science Busters. Die große Sause in der Märchenstadt mit vielen Versuchen für alle Kinder ab 4. Alle Infos und Tickets wie immer unter sciencebusters.at/Termine. Mein Solo Glückskatze gibt's auch weiterhin. Am 23. Februar im Kulturzentrum Wimpersing und am 25. Februar im Orpheum Wien. Dazu gibt's alle Informationen unter puntigam.at. Und schlussendlich, Neues aus der Marienliga gibt's wieder ab nach dem ersten Heimspiel in der Frühjahrssaison. Das ist am 17. März gegen den SK Dulbing. Der schöne rosa Trikot des USV Furt mit dem Science Busters Logo und vielen anderen schönen Dingen drauf, unter anderem Alpakas und einem Konterfei des Science Busters Mitbegründer Heinz Oberhummer, kann man aber jetzt schon kaufen und bis dahin ein bisschen eintragen. Bestellungen unter obmann@usvfurt.at oder unter einer Nummer auf WhatsApp, die in den Shownotes steht. Das heißt, für diesmal Fragen zur heutigen Folge und andere Fragen, die wir beantworten können, sollen, müssen, dürfen, wollen, an podcast@sciencebusters.at oder über Instagram oder Facebook. Danke an die TU Wien und die Uni Graz, die die Produktion des Podcasts unterstützen. Danke fürs Zuhören, Streamen, Downloaden, Abonnieren, Bewerten, Empfehlen, Analysieren, Modifizieren, Metabolisieren und was man sonst mit einem Podcast noch alles anstellen kann. Danke Peter Weinberger, danke Ruth Birner Grünberger. Burner Grünberger, haben die dann auch gesagt? Oder Greenburger?
Burner
Greenburger. Also, danke an
damals war ich noch nicht verheiratet. Also Grünberger ist angeheiratet.
Danke an Miss Bunsen. Miss Bunsen haben sie gesagt dann ja,
natürlich,
noch.
Natürlich, also, war unverheiratet.
Das war damals noch üblich?
Natürlich.
Ja, ja, das Fräulein ist im deutschsprachigen Raum schon lang verloren gegangen. Danke an Mrs. Ruth Birner Greenberger für die Auskünfte. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, habe die Ehre.
Baba, danke für die Einladung.
Tschüss, servus.